Herzlich willkommen zum ISP-Podcast. Mein Name ist Thorsten Veit. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer ersten Folge. Ich begrüße insbesondere natürlich unseren ersten Gast, nämlich Dr. Bernd Schmidt, Gründer, Leitfigur und langjährig tätiger Berater und Psychotherapeut, über den ganz vieles gesprochen und geschrieben wurde. Und ich freue mich einfach sehr, mit ihm heute über die großen Themen, die großen Linien der unternehmerischen, der persönlichen Entwicklung zu sprechen. Er hat einfach jede Menge Background in der Arbeit mit Organisationen und mit Einzelnen. Und er hat jetzt mit seinem Status als Senior und Ruheständler auch den gewissen Abstand auf die Art und Weise des Wirtschaftens, auf die Art und Weise der Unternehmensentwicklung zu schauen. Und darauf freue ich mich sehr in den nächsten Minuten. Ja, lieber Bernd, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute unseren ersten Podcast, unseren ersten ISB-Podcast und die Folge aufnehmen darf. Wir haben ja eine lange gemeinsame Historie, wir kennen uns gut. Du hast jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Organisationen, in der Beratung von Organisationen und den darin aktiven, wirksamen Menschen. Und ich habe so gedacht, es muss eigentlich in unserem Gespräch fast so über die großen Linien gesprochen werden. Du warst immer ein Pionier, ein Denker von Neuem und da würde ich gerne mit dir so ein bisschen den Blick wagen, einmal in den Rückspiegel, wie du auf Organisationen schaust und natürlich auch den Blick nach vorne, was du an Trends und an großen Bewegungen, vielleicht notwendigen Bewegungen siehst. Meine erste Frage an dich ist tatsächlich, was prägt denn deinen Blick auf Organisationen, wenn du so auf deine Erfahrungen der letzten Jahrzehnte schaust? Welche Bilder bleiben dir mit deiner Erfahrung mit Organisationen zu arbeiten?
Ja, so Thorsten, schön, dass wir darüber sprechen. Wir alle sind ja belastet, auch durch das Management von Corona. Und trotzdem ist wichtig, dass wir die Leitsterne großer Entwicklungen markieren und möglichst bei unserem Durchschlagen und durch aktuelle Wirrnisse nicht aus den Augen verlieren. Nicht als On-Top-Ansprüche groß auf uns, aber an Erinnerungen, was wir als Großentwicklungslinie nicht aus den Augen verlieren sollten. Und ich selbst komme ja außer vom Wirtschaftsstudium dann über Psychologie aus der Psychotherapie. Und da war ja die Orientierung immer zwischen zwei Menschen, eine Beratungssituation, die war sehr oft sehr Ideen und Schulen geprägt. Und man musste eben hauptsächlich sehen, dass die Vorstellung einer Schule, wie solche Hilfestellung ablaufen kann, auch zur Persönlichkeitsorganisation der Beteiligten an einer solchen Beratung passen können. Und diese Art von Beratung wird weiterhin ihren Stellenwert behalten. Aber wenn man ja lange in Organisationen unterwegs war, merkt man ja, dass schwierige Organisationsstrukturen und Abläufe eigentlich ein unendliches Maß an solchen persönlichen Beratungsbedarfen schaffen können, dass man unbedingt mit der Zeit das Anliegen kriegt, wie kann Organisation Entwicklung und wie kann Organisationskultur so sein, dass erstens Organisationen wirksam sind und zweitens es den Menschen darin relativ gut geht. Und von daher geht der große Trend schon vom situativen Eingehen auf die einzelne Persönlichkeit und ihrer Selbstzentrierung auf die Entwicklung einer Organisation, und das heißt halt immer auch Kulturentwicklung. Und Kultur dient ja einmal darum, das Überleben einer Organisation und seine Effizienz zu sichern. Und wir glauben halt, dass das heute nicht mehr geht, ohne dass diese Strukturen und Abläufe gut zusammenpassen mit den Bedürfnissen und der Leistungsfähigkeit der Menschen. Und dass wir von daher relativ große Horizonte haben, auf die wir uns in unseren Dienstleistungen beziehen sollten.
Jetzt ist ja die Frage von, was ist die Organisation, heute schon gar nicht mehr so ganz einfach zu beantworten. Früher hat man so gedacht, die sitzen halt in einem Gebäude, die haben irgendwie ein paar Produkte, die sie dem Kunden anbieten. Das ist ja heute sehr viel fluider und zum Teil gar nicht mehr so richtig fassbar. Wie gehen wir denn damit um?
Ja, also das ist richtig. Auf allen Ebenen ist es komplexer geworden. Und diese festen Schemata, die uns geholfen haben, uns die Dinge einzuordnen, die bleiben als Prinzipien erhalten, aber die konkreten Manifestationen, die sind sehr im Fluss. Also auf Seiten der Organisation, das sind ja auch zunehmend offene Netzwerke, die in ganz verschiedenen Rollen und Zuständigkeits- und Verantwortungskonstellationen zusammen harmonieren müssen. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite gibt es diese ganzen verschiedenen Ebenen von persönlicher Beratung über psychotherapeutische Aspekte, über Professionalisierung bis hin zur Einpassung in die Logik einer guten Organisations- und Kulturentwicklung. Da habe ich keine einfache Lösung dafür, sondern das Einzige, was uns da helfen kann, ist, dass die Dienstleister, die in diesem Zusammenhang agieren, eigentlich professioneller und in einer Weise intelligenter werden. Und vom systemischen Ansatz hat man ja lange Zeit sich vielleicht ein bisschen übermäßig auch darin gefallen, wie viel zusätzliche Perspektiven man noch sehen kann, und ist eher auf Komplexitätserhöhung gegangen, um aus den Schemata herauszukommen. Aber wir propagieren ja schon seit vielen Jahren, dass intelligente Komplexitätsreduktion unbedingt notwendig ist, um eine Leistungsfähigkeit herzustellen und um Stress in einem bewältigbaren Niveau zu halten, weil uns sonst einfach vielerlei um die Ohren fliegt. Und wir wissen halt auch, wenn wir Komplexität nicht bewältigen können, dann regieren wieder die einfachsten Schemata und Einseitigkeiten. Also Rückfall eigentlich in archaische Teilsysteme und Teilorientierung.
Da sprichst du ja direkt und indirekt auch das Thema Integrierbarkeit, Integrationsherausforderungen hast du es ja selbst in vielen Texten und Interviews genannt, an. Und da haben wir ja ein ähnliches Problem, eine ähnliche Herausforderung, dass wir ja schon im Kleinen merken, dass diese Komplexität oft nicht durchschaubar ist. Und wir schon im Kleinen merken, fällt uns allen schwer, immer die Implikationen aufs nächstgrößere Ganze eigentlich abzusehen. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf Organisationsabläufe, auf viele Branchen, die ja global, weltweit die Wertschöpfungsketten angelegt haben heute, dann, glaube ich, kriegen wir ein Gefühl, was da dann drinsteckt, auch letztlich für die Wirksamkeit des Einzelnen. So, ja. Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu deiner früheren Arbeit auch als Psychotherapeut. Wie kann jemand selbst persönlich, du hast vorhin gesagt, ein gutes Leben, ein gutes Arbeitsleben haben, aber auch wirksam sein. Das kommt ja vielen abhanden, so in meiner Erfahrung.
Ja, und es ist auch so, dass zu den klassischen Kommunikationstugenden, die man dafür braucht, einfach immer mehr Designerkompetenzen gefragt werden. Und dazu braucht man eben diese Metaperspektive und welche Designs man überhaupt herstellt und mit wem auf welcher Ebene. Dafür braucht man einen Metalog, also eine Metaperspektive, dass man sich überhaupt erstmal über den Fokus, über die Rollenzuständigkeiten, über die prinzipiellen Vorgehensweisen, über den Rahmen, den man bedienen möchte und in dem man gemeinsam agieren möchte, und die Regeln und den Stil, in dem man kooperieren kann und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten kann, dass man das erst definieren muss. Also dieses Schema, dass wenn wir sofort loslaufen wollen in der Sache, voranzukommen, werden wir nach einiger Zeit uns in den Unwägbarkeiten der Kulturunklarheiten so verstricken, dass wir jede Menge Reparierbedarf haben. Und deswegen müssen wir Haltungen entwickeln, dass wir relativ viel Kompetenz und Ressourcen darauf verwenden, jeweils eine Dienstleistung, die eine sinnvolle Reichweite haben und die leistbar sind, gemeinsam zu vereinbaren und festzustellen, ob wir überhaupt die Voraussetzungen für diese gemeinsame Wirklichkeit haben oder ob wir aus so verschiedenen Orientierungen kommen und so viele Missverständnisse produzieren, dass wir eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt sind, diese Missverständnisse wieder zu beseitigen und zu dem, was wir zusammen eigentlich hinkriegen wollen, doch relativ wenig kommen. Und ich glaube, es scheitern auch einfach sehr viele Dienstleistungen und gemeinsame Vorhaben daran, dass man eigentlich über das Management von Missverständnissen nur ganz wenig hinauskommt.
Ja, manchmal kann man ja wirklich so den Eindruck haben, es ist so komplex, dass man sich wundert, wie man sich selbst so eine Komplexität eigentlich geschaffen hat. Wir müssen uns in einer uns selbst auferlegten Komplexität dann trotzdem irgendwie steuerungsfähig sein. Und also das fällt mir jetzt nochmal zu dem Punkt ein, wo du ja sagtest, es geht immer auch um die Frage gemeinsamer Wirklichkeit. Und wir haben an verschiedenen Stellen auch in der Beratung jetzt erlebt, wie die Wirklichkeiten einfach so weit auseinanderliegen. Wenn ich jetzt hier mit Beratung zu tun habe, wo es um Lieferanten in ganz anderen Kulturkreisen geht, dann ist dieser Klärungsaufwand auf der Wirklichkeitsebene ja schon an sich ein großes Vorhaben. Und da sind wir noch gar nicht bei der Sache.
Ja. Und es hat zur Folge, dass wir auch Bescheidenheit behalten oder entwickeln sollten, während wir als Systemiker ja zeitweilig gedacht haben, wir sind für alles zuständig, weil Muster gibt es überall. Ist uns doch jetzt im Laufe der Zeit klar geworden, dass wir auch spezifische Feldkenntnisse brauchen. Das heißt, dass wir die Art der Organisation einigermaßen kennen und verstehen müssen, dass wir das Feld, in dem die agieren, kennen und verstehen müssen und dass wir auch verstehen müssen, welche Art von Dienstleistungen dort überhaupt eine nachhaltige Wirkung haben können. Und sehr oft heißt das, dass besonders kleinere Dienstleistungseinheiten zu dem Schluss kommen müssen, dass mit dem Portfolio, das sie anzubieten haben, sie wahrscheinlich gar nicht abdecken können, was da eventuell gebraucht wird, so dass wir in der Lage sein müssen, entweder uns zu begrenzen und an andere abzugeben. Aber natürlich wünscht sich der Kunde integrierte Dienstleistungen, die auf ihn optimiert ist. Das heißt, wenn es für den Kunden einfach sein soll, in der Vorgehensweise, weil in der Sache bleibt es ja komplex genug, dann heißt es, dass die Komplexität und die Steuerungsfähigkeit seitens der Anbieter, insbesondere dann, wenn die in Kooperation und Vernetzung anbieten wollen, sehr viel höher ist. Also dieser Aufwand, den wir dafür einrechnen und die Anstrengung, was wir tun können, um Integrierbarkeit für den Kunden herzustellen und die Integrierbarkeit von uns aus zu organisieren, die müssen erheblich gesteigert werden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Arbeitsformen und auch natürlich auf Abrechnungsformen, weil wenn es uns nicht gelingt, das vergütet zu kriegen und wenn es uns nicht gelingt, diese Entwicklungen als Investitionen in unsere Lieferfähigkeit zu bezahlen, dann können und mögen wir uns das nicht leisten. Aber dann werden wir aus diesem Teil des Marktes wahrscheinlich auch mit der Zeit eliminiert werden. Und es werden die übrig bleiben, die Organisation und Kultur schaffen können, die da Integrierbares liefern. Und das versteht auch jeder, weil wir als Kunden wollen ja auch nicht, zum Beispiel, wenn wir eine neue IT haben wollen oder Verwaltungssoftware, wo wir gerade dabei sind, dass wir mit der Selbstorganisation des Lieferanten und mit dessen Problem beschäftigt sind oder der uns tolle Ideen und tolle Werkzeuge zur Verfügung stellen will, uns das Ding aber nicht für uns Integrierbarkeit in unsere Abläufe zur Verfügung stellen will, oder wir noch nicht mal einen hochwertigen Dialog bezogen darauf herstellen können. Und klar würden wir auch solche Anbieter auswechseln. Und weil ja sehr viele Prozesse nachhaltig über längere Zeit funktionieren müssen, brauchen wir auch auf der anderen Seite nicht nur einsichtige Individuen, sondern es braucht eine Organisationsstruktur und eine Kultur, die das auch über die Verfügbarkeit einzelner Personen hinweg tragen kann. Und dazu brauchen wir jetzt eine ganze Menge unternehmerische Kompetenz seitens der Lieferanten.
Wenn du nochmal so auf das Stichwort Integrierbarkeit oder Integrationsfähigkeit schaust, was wären denn für dich die wichtigsten Zutaten? Also was wären so für dich Punkte, wo du sagst, ja, da, die brauchen wir eigentlich, um das gemeinsam herzustellen?
Ja, also das ist ja relativ anspruchsvoll, weil wir einen Pfad zwischen Skylla und Charybdis, die beiden gefräßigen Ungeheuer, zwischen denen wir durchsegeln müssen. Das eine ist, dass wir einfach uns selbst ein Programm überlegen, das wir toll finden und das halt versuchen zu verkaufen. Also die ausschließliche Programmorientierung. Und da kann sein, dass wir Kunden dafür finden, aber ob das dem Kunden dann optimal dient, ist eine zweite Frage. Und das andere ist, dass wir den Kundenwünschen und Kundenvorstellungen, wie es gehen kann, auch nicht erliegen dürfen, weil die oft nicht besonders kompetente Vorstellungen haben oder Vorstellungen haben, die zu dem, was wir liefern können und wollen, auch nicht wirklich passen. Das heißt, wir brauchen da so eine Mixtur. Und das heißt, wir müssen uns erstens relativ einfache, verständliche und überschaubare Programme als Grundstruktur überlegen, die dann spezifiziert und differenziert werden können, so wie es im Dialog mit dem Kunden und mit dessen Fähigkeit, seinen Beitrag zu leisten, auch abstimmbar ist. Und wir müssen, das geht schon beim Marketing los, dem Kunden klar machen, dass wir seine Verantwortung nicht übernehmen können. Wir können zwar Teilfunktionen übernehmen, auch vorübergehend sogar gewissen Ersatz leisten für Ressourcen und Kompetenzen, die er nicht an Bord hat. Aber das heißt nicht, dass wir die Verantwortung für die Prozesse und für seine eigene Strategie langfristig übernehmen können. Das heißt, wir brauchen einen hochwertigen Dialog über die Art des Zusammenspiels und über die Art der Entwicklung, ganz unabhängig von dem aktuellen Inhalt und von der Portion von Dienstleistungen und Zusammenarbeit, die im Moment geleistet werden soll. Das hat wahrscheinlich zur Folge, wenn man dort mehr investiert, dass man auch längerfristige Kooperationsbeziehungen braucht, weil sich das ja nicht lohnt, das für jede einzelne Beratung und jede einzelne Dienstleistung so aufwendig vorzurüsten.
Ja, das sind wirklich ganz wichtige Orientierungen. Und dann kommt mir die Frage in den Sinn, und wer soll das jetzt alles leisten? Etwas natürlich salopp, denn es sind einfach große Themen, die da und große Herausforderungen für uns alle, die da im Raum sind.
Ja, da ist es mir auch etwas bang. Und wir treffen ja auf jede Menge Selbstüberschätzung im Feld. Wir können nur versuchen, aufzuklären, was notwendig ist, um überhaupt die Sache am Laufen zu halten und eine gute Entwicklung zu bringen, und dürfen von daher die manchmal abenteuerliche Vorstellung der Kunden, welche Entwicklungssprünge sie selbst machen können, müssen wir enttäuschen. Das heißt, wir müssen am Reifegrad nicht nur von uns selbst und unserem Feld und der Kooperation arbeiten, sondern auch am Reifegrad der Kunden, weil von zueinander passender Reife dann auch das, was man zusammen stemmen kann, abhängen wird. Und es ist, glaube ich, leider so, dass man einigen Kunden dann auch, die das nicht einsehen wollen und die einfach auch noch nicht so weit sind, die noch ganz da in den Illusionen sind, dass man denen dann auch kein Angebot machen kann. Aber ja, ich glaube, manche versuchen das ja, und durchaus, weil der Markt sehr verrückt spielt, manchmal mit großem Erfolg, mit gigantomanischen Vorstellungen zu überspielen, die endlos Geld einsammeln, obwohl kein plausibles Geschäftsmodell da ist und. Und weil so viel Geld im Markt ist, auch Kapitalgeber gefunden werden, die das nähren. Und dadurch entstehen natürlich bei vielen Goldrauschvorstellungen aller Art, die aber auf Dauer sich nicht bewähren können. Wir versuchen dann sozusagen eine Insel der Vernunft. Und es gibt aber auch überall, speziell im mittelständischen Bereich sowieso, gibt es ja sehr viele sehr vernünftige Leute, die das, wenn man ihnen das nahe bringt und es so konfiguriert, dass sie sich leicht drauf beziehen können, und das bedeutet eine Menge Arbeit für uns, dass die das sofort einsehen und verstehen, weil sie ja die Probleme als Lieferanten ihrerseits genauso haben und kennen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die Konzerne und die finanzgetriebenen Wirtschaftszweige, die verderben, glaube ich, auch manchmal ein bisschen die Vorstellung, was realistisch und nachhaltig und vernünftigerweise machbar ist. Und wir können nur versuchen, das deutlich zu machen und die Menschen abzuholen, aber auch realistisch zu sein mit den Ansprüchen, die wir an uns stellen müssen, dass wir überhaupt was hinkriegen. Das heißt halt manchmal auch Abschminken von Größenvorstellungen.
Ja, da gibt es ja schon auch einige Irrungen und Wirrungen, was sozusagen die Art und Weise des Wirtschaftens betrifft. Wir haben ja eingangs auch über globale Prozesse gesprochen, und wenn du sagst, es geht um auch lebenswerte Arbeitsweltgestaltung, dann ist ja immer auch die Frage, welchen Teil nehmen wir für uns hier in der westlichen Welt in Anspruch, wo aber andere dann den Preis für zahlen. Also das sind dann so die ganz großen Perspektiven, wo es einfach ungerecht auch zugeht.
Ja, das ist aber auch wahr. Und ich glaube, dass wir viel Wohlstand und viel wirtschaftliche Erfolge zu verzeichnen haben, die auf Ausbeutung verschiedener Art gegründet sind. Und wenn wir den Anspruch haben, diese Ausbeutung zurückzufahren und wirklich nur auf dem Niveau Wohlstand zu leben, einerseits, dass wir selbst ausfüllen können und das auch nachhaltig als Modell dienen kann und für die nächsten Generationen noch gute Verhältnisse für Wirtschaften übrig lässt, dann verstärken sich die Ansprüche noch. Und viele ziehen es dann halt vor, lieber Gambling zu machen, weil man da tatsächlich leider immer noch viel zu leicht das schnelle Geld machen kann. Und ich finde es ein Trauerspiel, dass so viele intelligente Köpfe ihre Lebenszeit damit verbringen, anstatt mit dem Aufbau einer nachhaltigen und lebenswerten Wirtschaftskultur, der wir uns verschrieben haben.
Die andere Frage, die ja auch in unseren Kreisen, in unserer europäischen Gesellschaft oft diskutiert wird, ist, dass Technologie am Ende auch alles entscheiden wird. Also ich überzeichne jetzt mal etwas. Da ist ein großer Wunsch nach, wir müssen da Vorreiter sein, wir müssen da besser sein. Da geht es mir manchmal ähnlich, dass ich denke, wo bleibt eigentlich der andere Teil der Organisationsgestaltung? Da unterliegt man momentan einer sehr starken Technologieorientierung, wo natürlich andere Regionen der Welt sicher fortschrittlicher sind. Da würde mich auch nochmal dein Blick interessieren, so auf deine Erfahrung geschaut. Was hat es mit der Organisation, der Organisationskultur und diesen Innovationen auf sich? Wie verhält sich das zueinander? Wie würdest du heute diesen Technologieblick auf Organisationen einschätzen?
Also ich glaube, dass wir unbedingt ajour sein sollten mit technologischer Entwicklung, weil die schon immer neben Klimafragen ein entscheidender Treiber war für die Wohlfahrt der Menschen und für die Zivilisationen und Kulturen, die sich entwickelt haben. Aber das Problem ist, wer ist Koch und wer ist Kellner? Und ich glaube, wir sollten bei aller Hoffnung auf technologische Lösungen und Bewunderung von Menschen, die da in der Lage sind, Riesensprünge mitzubefördern, nicht die Verantwortung dafür abgeben und auch nicht die Verantwortung, dass wir das richtig einschätzen, was diese Technik leisten kann und was sie eben nicht leisten kann. Und Verantwortung ist nicht an Technik delegierbar und ethische Orientierung auch nicht. Und wir sind halt biologische Wesen. Das heißt, wir sind Prinzipien der biologischen Evolution verbunden. Und wenn wir unser Denken an einer rein technologischen Zivilisationsentwicklung ausrichten, dann begeben wir uns in die Richtung von Science Fiction. Vielleicht wird es auch für einen eng umschriebenen Kreis von Menschen eine lebbare Welt werden. Aber es wird unendlich viel Leid für den Rest der Biologie Mensch bedeuten. Und ich möchte daran nicht schuld sein.
Also ich höre nochmal raus, viele Fragen von Verantwortung, die du ansprichst, viele unternehmerische Fragen, unternehmerische Kompetenz, die eigentlich gefordert wird und nicht nur vom Unternehmer selbst, sondern von all denen, die an dieser gemeinsamen, an diesem Wertschöpfungsweg mitwirken. Und dann sind wir wieder beim Thema Bildung, beim Thema Lernen. Das sind unsere Themen ja auch am ISB, wie man Menschen eigentlich in jeder, fast in jedem Verantwortungsbereich dazu befähigen kann. Das wären jetzt fast so meine Schlussworte, nachdem ich dir sehr gerne zugehört habe.
So ist es. Und für uns zumindest in unserer Positionierung im Feld macht es das in einer Weise auch wieder einfach. Mhm. Wir rennen nicht den Moden nach, wir lassen uns nicht blenden von den illusionären Vorstellungen, sondern wir helfen den Menschen, Kompetenzentwicklung, die in über alle Moden hinweg viele sehr einfache und wesentliche Formen der Klärung und Auseinandersetzung und der Verantwortungsübernahme beinhaltet. Und dafür haben wir jede Menge Konzepte und eine entsprechende Lerndidaktik entwickelt. Und da sind wir teilweise Pioniere im Feld. Teilweise können wir den Leuten helfen, ihrerseits die Reifegrade überall im Feld zu entwickeln. Insofern ist es für uns relativ einfach zu sagen, was wir tun müssen und weiterhin tun müssen. Wir müssen es verstehbar machen, wir müssen es anschlussfähig machen an den jeweiligen Jargon und wir müssen unsere eigenen Entwicklungshausaufgaben machen. Auch da ist noch viel Luft nach oben. Aber für uns ist es, obwohl es komplexer ist, eigentlich in einer Weise auch leicht, uns zu orientieren. Und ich glaube, das gilt für viele unserer Kunden und diejenigen, die sich in unsere Lerngemeinschaft einfinden, auch so.
Und das Stichwort Multiplizierbarkeit oder Transferierbarkeit, das hast du ja auch angesprochen, das fällt mir dazu auch noch ein. Also, dass wir diejenigen, die zum Beispiel in unserem Zusammenhang lernen, auch so ausstatten und enablen, dass sie ihrerseits wieder in ihre Felder, in ihre Organisationen, in ihre Wirkungskontexte hinein diese Dinge eigentlich weitertragen können, dass sie damit, was ja manchmal nicht einfach ist, nicht alleine sind, sondern damit auch Wirkung erzielen in der Multiplikation dieser.
Und zwar einmal, indem wir Aktionsgemeinschaften und Lerngemeinschaften bilden und sehr viele aus unseren Curricula solche Gemeinschaften entstehen. Und andererseits, indem wir viel investieren, um übernehmbare Inhaltskonzepte und didaktische Vorgehensweisen, die auch in ihrem Kontext anwendbar sind, ohne Bruch zur Verfügung stellen. Zum Beispiel durch die Handbücher, die wir jetzt neu nochmal gefasst haben, zum Beispiel durch den Anschluss an Strategieentwicklung, was du und andere betrieben haben, zum Beispiel indem wir die Verfügbarkeit von einer Lerndidaktik auch im Unternehmen, nicht nur in unseren Curricula, erhöhen und dass wir unsere Curricula daran ausrichten, an der Verfügbarmachung danach und an der Fähigkeit, im eigenen Feld Integrationsleistungen dieser Art zu erbringen. Und da werden wir dann viele alte Gewohnheiten, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, nach und nach in den Hintergrund treten lassen und neue Kulturselbstverständlichkeiten aufbauen. Aber das ist ein Prozess, der dauert Jahrzehnte leider, weil halt nicht sicher ist, wie viel Zeit wir als Zivilisation für solche Lernprozesse überhaupt noch haben werden.
Ja, ich sehe schon, wir werden nicht alle Themen heute abschließend besprechen. Und ich freue mich schon innerlich darauf, vielleicht machen wir noch direkt einen zweiten Podcast zum Thema Didaktik und Didaktiken.
Ja.
Da denken wir ja auch gerade über ein Buch nach, das könnte vielleicht wirklich ein schönes Anschlussthema sein, weil das ja auch eins ist, was uns sehr beschäftigt und auch in den nächsten Jahren sicher noch weiter beschäftigen wird.
Ja, das sind mehrere Dimensionen. Also das Systemlernen und Systemdidaktik, da haben wir ja auch ein eigenes Curriculum dazu, um die Fokussierung um diese Themen herum für unsere Teilnehmer spezifisch zu machen, weil sie zunehmend auch solche Rollen und Zuständigkeit in den Unternehmen kriegen.
Vielen Dank, lieber Bernd, dass du deine Gedanken mit uns und denen, die zuhören, geteilt hast.
Sehr gerne.
Und ich freue mich schon auf den weiteren Arbeitsgang unserer Themen.
Ja, dann allen alles Gute bis dahin.